Gegrüßt seid ihr zu Fog of War, der Strategie-Podcast. Heute mit dem Thema: Wir haben Minelords gespielt. Hey Pascal, warum ist Zucker schlauer als Salz? Weil er raffiniert ist. Und mindestens genauso raffiniert wie dieser Flachwitz. Ich muss sagen, ich finde ihn sehr, sehr gut.
Aber es ist doch nicht jeder Zucker raffiniert.
Aber es gibt raffinierten Zucker. Gibt es raffiniertes Salz?
Wusstet ihr eigentlich, um mal auf ein sinnvolles Thema zu kommen, wenn wir am Anfang das einreden und ihr hört dann zum Beispiel Max das einsprechen, dann guckt er in die Kamera, als wenn er mich bezirzen möchte, weil wir uns hier gegenseitig im Videobild sehen und ich bin dann immer jedes Mal abgelenkt, wenn es auf einmal losgeht. Hallo Leute, ich grüße euch.
Ja, also ich mach das ja eigentlich gar nicht, weil ich hab dich extra immer ausgeschalten. Ich kann dich nämlich nicht angucken wegen des Podcasts, weil dann muss ich immer lachen. Weil du Grimassen ziehst oder ich irgendwas Lustiges denke oder so, das lenkt mich ab. Das geht nicht.
Du lenkst mich ab. Irgendwas Lustiges denke, wenn du mich siehst. Ja. Ja, sonniger Tag draußen, ich sitze mit dir im Podcast. Perfekt eigentlich, perfektes Wetter. Ich werde von draußen angestrahlt, dass hier... dass es aussieht, als wenn ich einen Heiligenschein hätte. Wusstest du, dass der Schauspieler, also der den Jesus gespielt hat, in Passion Christi, angeblich vom Blitz getroffen sein worden soll in der letzten Szene beim Film?
Ernsthaft? Ist das jetzt ein April-Scherz?
Ja,
oder
ich weiß
ist
nicht. Ja, wir haben heute den 10. April. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur ein April-Scherz ist, aber nee, das habe ich gelesen. Ich weiß nicht, wie viel Wahrheitsgehalt da dran ist, aber... Das habe ich gelesen.
Also,
im Internet.
Da hätte er auch Lotto spielen können. Und zwar 1000 Mal, glaube ich. Weil die Wahrscheinlichkeit ist ja, das ist ja irre.
Also ja, wurde sogar 2-mal vom Blitz getroffen. Deswegen weiß ich nicht, ob das vielleicht auch einfach von fundamentalistischen Christen gesagt wurde.
Er wurde 2-mal vom Blitz getroffen. An-aus quasi. Einmal ausgemacht, einmal wieder angemacht von Gott.
Wenn man Witze erklärt, dann werden sie meistens besser. Das muss man natürlich auch in der Hinterhand nochmal
halten. Ja, natürlich. No? Absolut. Also, absolut. Ja. Es ist eine großartige Story. Mehr aber auch nicht. Muss ich sagen. Mehr aber auch nicht.
Ja, aber das ist so eine Sache, wenn du am Wochenende, ja, ich meine, der Podcast kommt ja hier freitags dieses Mal ausnahmsweise.
Ja.
Aber wenn du am Wochenende ein Bierchen irgendwo trinkst, dann kannst du diese Story erzählen und dann nicken sich alle einmal gegenseitig zu und ja, das war's dann auch. Aber wer war zu mehr?
Wir haben aber auch eine Story. Und zwar diesmal eine Story rund um unseren Podcast tatsächlich. Ne? Nicht sowas irgendwie Passion Christi oder so, ne? Solche unwichtigen Sachen, ne? Ja, das ist, ne? Aber danke, dass du deine Erfahrung des Tages mit uns geteilt hast,
Blender. Ja, ich finde es schön.
Aber wir haben auch eine Story. Und zwar, wir haben einen sehr lustigen Kommentar bekommen. Also wir lesen immer die Kommentare unter den Folgen und so weiter und freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr da
alle zwei
neue Flachwitze reinschreibt und so weiter. Und diesmal haben wir einen Kommentar gekriegt, sogar recht früh nach unserer letzten Folge, wo wir über den Mandalorians-Hype gesprochen haben oder generell über Hypes gesprochen haben. Und zwar hat da jemand reingeschrieben, der liebe Hasto hat das geschrieben. Und zwar, großartige Folge, mehr aber auch nicht. Und da haben wir uns generell gefragt, hä? Was möchte er uns sagen?
Also, falls du das hörst, wir rätseln noch, ob das ein Kompliment ist oder ob das irgendwie... Ja, vielleicht einer der Flachwitze, die wir dann zum Intro nochmal nehmen sollten.
Ja, also... im Endeffekt, wir waren erst irritiert, dann waren wir amüsiert und inzwischen wollen wir das ganz gerne als Running Gag eigentlich etablieren. Dass irgendwann irgendwas ist.
Im Stream bei mir hat sich das etabliert. Also da wird jetzt zu allen Situationen wird gesagt, ja, großartig gespielt, mehr aber auch nicht.
Mehr aber auch nicht.
Finde ich lustig, hat sich gut etabliert.
Ja,
und wie ihr, liebe Leute, auch schon wieder raushört, ich bin schon wieder krank. Deswegen setzen wir uns jetzt aber trotzdem nochmal hier hin, um eine Folge für euch aufzunehmen, weil das Thema halt wichtig ist. Das seht ihr auch schon im Hintergrund.
Ja.
Aber wundert euch also nicht, wenn ich heute eine deutlich erotischere Stimme habe als sonst. Und vielleicht hört ihr inzwischen bei mir im Hintergrund, ich habe einen Ventilator an, weil ich unfassbar heiß bin. Moment, das hört sich jetzt... Was?
So.
Moment, weil mir unfassbar heiß ist, so rum... durch die Erkrankung. Also nicht verwundert sein, wenn Red Ranger heute ein bisschen anders klingt, aber das Thema, was wir heute haben, das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen.
Oh ja.
Genauso wie wir eigentlich, vielleicht nochmal kurz bevor wir loslegen, wir sollten ja eigentlich nach Mailand fliegen. Also wir sollten heute eigentlich in Mailand sein. Aufgrund der Erkrankung hat das aber auch nicht geklappt. Also meine Erkrankung.
Genau. Also eigentlich wollten wir heute diese Podcast-Folge mehr oder weniger im Hotel in Mailand aufnehmen. So als kleines Gimmick. Fällt aber leider ins Wasser, beziehungsweise, fällt nicht ins Wasser, aber wurde halt abgeblasen. Aus Krankheit, aus gesundheitlichen Gründen. Deswegen ein ganz großes Dankeschön an dir, Pascal, dass du deine Stimme heute weiter strapazierst und dich mit mir hier hinsetzt und über dieses wunderbare neue Strategiespiel sprichst.
Herrlich. Können wir erst nochmal darüber reden, dass du sagst, es wäre ein Gimmick, einen Podcast aus Mailand aufzunehmen? Also, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich wissen, dass im Hintergrund Italien ist, ne?
Ja, aber das ist mal eine andere Atmosphäre.
Weil wir wären nämlich auf dem Marktplatz in Mailand gewesen und hätten dann dort die Podcast-Folge aufgenommen. Wir hätten im Hotelzimmer gehangen, hätten das total schlechte Tonqualität gehabt und im Hintergrund hätte man dann den Ventilator gehört oder hier die Klimaanlage gehört, weil ich immer auf 16 Grad alles reinpacken muss.
Nicht jeder befindet sich im letzten Jahrhundert und hat noch Ventilatoren bei sich zu Hause.
Ja, ich bin aber bescheidener Mensch. Ich kann nichts dafür, dass du so ein abgehobener...
Hä? Halt, stopp. Hast du nicht auch eine Klimaanlage bei dir im Zockerraum?
Männerlords ist heute das Thema, ne? Also gehen wir mal rüber.
Gehen wir rüber.
Männerlords. Ja, wir können es spielen. Also, was heißt, wir können es spielen? Wir können spielen. Wir können jetzt das Spiel spielen. Wir haben Zugang bekommen von Auditors, von den Publishern. Haben auch schon einiges an Zeit drin versenkt. 14 Stunden hat der liebe Max drin versenkt. Mhm. Ich bin jetzt gerade bei 9, kurz vor 10 Stunden. Und wir haben das komplette Spiel, was ihr hinterher am 26. April haben werdet. Und zum Zeitpunkt dieser Podcast-Folge könnt ihr uns beide auch auf Twitch live sehen, wenn ihr wollt. Also unter Strategieecke oder Range Area könnt ihr euch das Spiel dann angucken. Und wir dachten uns, der perfekte Zeitpunkt, um euch mitzunehmen und endlich mal über dieses Spiel zu reden.
Oh ja, oh ja. Und wie lange haben wir darauf gewartet? Anderthalb Jahre lang ist die Demo her gewesen, die richtig hungrig gemacht hat. Und als du mir...
Ist sie so lange her?
Ja, im Oktober, Ende Oktober oder Anfang Oktober. Im Oktober 2022 war es tatsächlich.
Krass, ja. Okay.
Das war kurz vor dem Besuch, wo ich bei den Rocket Beans auf der beim ZIF-Gipfel war. Kurz vorher war das, zwei Wochen vorher.
Die Zeit vergeht, wenn man alt ist, ne?
Ja, absolut, ne? Aber ich muss auch sagen, erste Frage an dich. Ganz grobes erstes Fazit nach den ersten knapp 10 Stunden, die du gespielt hast. In einem Satz abgerissen, falls du das kannst, zum Spiel.
Boah, in einem Satz?
Wird ein langer Satz.
Dann mach ich's mit einem Wort. Ja.
Ja?
So, und jetzt du. Jetzt
ja?
Du.
Ja?
Komm.
Nur ein
jetzt du,
ja?
Ja?
Bist du?
Jetzt du. Ja, du wolltest ein ganzes Fazit von mir in einem Satz haben. Jetzt musst du sagen, in einem Satz.
Ich?
Ja?
Geil.
Ja.
Ich find's.
Da war auch nur ein Wort.
Ich find's, ja, ich mach's hier gleich, aber ich stelle ein ganz klares Statement. Ich bin absolut hooked. Also selten, ich habe lange nicht mehr ein Spiel gehabt, wo ich irgendwann, ich habe gespielt und irgendwann schaue ich auf die Uhr und ich merke, oh shit, es ist schon so spät, ich sollte ausmachen. Also absolut die Zeit vergessen.
Vielleicht kannst du hast ja die Demo sogar noch ein bisschen mehr gespielt als ich in Männerlords und du hast ja auch über wilde Wege die Möglichkeit gehabt, die Demo immer mal wieder zu spielen. Vielleicht kannst du jetzt einmal kurz zusammenfassen, welche Sachen denn seit der Demo neu dazugekommen sind, beziehungsweise welche Sachen jetzt im Spiel sind im Gegensatz zur Demo.
Ja, also wenn wir mal direkt quasi im Spiel oder in der Lobby anfangen vorne, wir haben eine Speicherfunktion. So, das ist eine der wichtigsten Neuerungen, die wir seit der Demo hatten. In der Demo war es noch so, dass wir den Spielstand hätten weiterlaufen lassen müssen, um den weiter zu spielen. Ich habe das zum Beispiel gemacht. Ich habe während der Demo den PC einfach abends angelassen und habe durchlaufen lassen. Ich weiß, Energiesparen und so weiter, das war nicht so toll, aber das war die einzige Möglichkeit, wie man einen Spielstand auch mal länger als 6, 7, 8 Stunden spielen konnte. Außer, sag ich mal, dann den ganzen Tag zu zocken. Das ist erstmal die erste große, wichtige Änderung, die natürlich für einen Early Access dann auch absolut notwendig ist, keine Frage. Weiterhin, wenn wir ins Spiel reingehen, haben wir jetzt deutlich mehr Einstellungsmöglichkeiten, die wir quasi für die Welt, in der wir starten. Wir haben weiterhin eine Karte, auf der wir spielen. Die verändert sich aktuell auch nicht, die wird nicht prozentual generiert. Das mag es vielleicht irgendwann mal geben. Hoffentlich, das wäre schön zumindest. Aber wir haben eine Karte wieder mit den Regionen, die sind diesmal unterschiedlich, ist eine unterschiedliche Karte als zur Demo. Aber wir haben auch mehr Einstellungsmöglichkeiten, was zum Beispiel die Räuber angeht oder was KI-Gegner angeht. Wir haben Einstellungsmöglichkeiten von der Schwierigkeit des Spiels her, wie anspruchsvoll unsere Einwohner sein sollen, wie die Wetterbedingungen sind und, und. Also da haben wir auch wieder einiges, was wir einstellen können, deutlich mehr als bei der Demo. Und wenn wir jetzt ins Spiel reingehen, dann ist vor allem das ganz große, die ganz große Neuerung, die wir mit drin haben, ist das Kampfsystem, das muss man auf jeden Fall sagen, und auch ein Skillsystem für die einzelnen Gebiete und Dörfer. Und wir haben ein paar neue Produktionen mit dabei, ein paar neue Waren mit dabei. Aber das werden wir, glaube ich, jetzt mal im Laufe des Podcasts heute ein bisschen mehr aufdröseln können, bevor ich mich jetzt hier in einen Monolog von einer halben Stunde verzettel, ne?
Genau. Deswegen würde ich sagen, dann, damit ihr auch alle abgeholt werdet, nehmen wir euch einfach mal mit, so ein bisschen durch den Spielverlauf, wie so ein Spiel aufgebaut ist, wie wir das Spiel in den ganzen Stunden erlebt haben und natürlich auch mittlerweile recht große Dörfer haben mit ein paar hundert Leuten, wobei bei dir ist es nochmal ein bisschen anders, denn wir haben uns auch, man könnte fast schon sagen, das Ganze ist ein bisschen aufgeteilt. Während ich nämlich den Standard-Schwierigkeitsgrad gemacht habe, wie ich es immer mache, ist Max in den Hardcore-Bereich reingegangen und hat geschaut, was das Maximum aus dem Spiel heraus sein kann. Und vielleicht gehen wir da einfach mal Richtung Early Game, weil ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, was alles in der Demo drin war. Deswegen lass uns einfach mal am Anfang anfangen. Und eines der großen Sachen bei Manor Lords ist ja eben, dass es mit der historischen Authentizität wirkt, beziehungsweise mit einem annähernd authentischen Spielprinzip, so gut es halt in Computerspielen hinterher umsetzbar ist. Coppelius, Content Creator, Historiker, Doktortitel da drin, hat auch mitgewirkt an diesem ganzen Bereich. Das heißt, da sind auch ein paar Fakten wirklich mit eingeflossen, Forschung mit eingeflossen. Und wenn wir so eine Partie beginnen, so ein Spiel beginnen, auf der Karte, die Max eben erwähnt hat, wir zufällig in irgendeiner Region dann auf einmal reingestolpert werden, dann ist eigentlich erstmal der Dreh- und Angelpunkt eines jeden Dorfes der Marktplatz, ne?
Genau, also der Ort quasi, wo das öffentliche Leben pulsiert oder stattfindet. Das ist aber hier im Spiel, meiner Ansicht nach, ist das eher so ein, ja, vor allem bei kleineren Dörfern eher so ein, ja, kein Treffpunkt, würde ich mal sagen, wo die Leute dann nach der Arbeit sich hinsetzen oder stehen und miteinander quatschen. Sondern es ist mehr ein Wirtschaftsbereich, den wir hier haben. Also da geht es rein um die Darstellung der Waren, die angeboten werden und auch die Möglichkeit der Bürger, sich mit den notwendigen Waren, also den Bedürfnissen, die sie haben, dann auch einzudecken. Also es ist jetzt nicht groß, dass da jetzt irgendwie ein Markttag eingerufen wird oder wir auf einmal dann alle Bewohner auf diesem Marktplatz haben, dann ein großes Tumult oder Getümmel wäre oder sowas. Nee, das ist nicht vorzufinden.
Also weniger ein Forum eigentlich, als wirklich halt der Marktplatz an sich, auf dem wir die Waren erwerben.
Ja, genau.
Und da sind wir bei dem ersten interessanten Punkt. Und zwar, Manor Lords hat zwei Sachen, die es direkt zum Anfang etabliert, die es ganz besonders machen. Die ihr vielleicht auch schon aus der Demo kennt, aber wie gesagt, die lassen wir jetzt erstmal außen vor. Und zwar werdet ihr hier drin keine Gebäude, einzelne Wohngebäude bauen, sondern ihr steckt Bereiche ab, in denen die Wohngebäude sich dann reinbringen. Also vielleicht am einfachsten erklärt, stellt euch ein Rechteck vor. Und dieses Rechteck könnt ihr mit den vier Punkten selber ziehen. Also da kommt ein Punkt hin, da kommt ein Punkt hin, da kommt ein Punkt hin, da kommt ein Punkt hin. Und dann wird euch die Fläche angezeigt, in der wir dann unser Gebäude bauen können. Es können je nach Größe auch mal mehrere Gebäude sein. Die Gebäude bekommen noch etwas Zusätzliches, was wir auch gleich nochmal besprechen werden. Mhm. Auf jeden Fall, wenn ein Gebäude gesetzt ist, dann zieht da drin eine Familie ein. Und wir weisen immer nur Familien zu, anstatt einzelne Personen. Und jetzt mal hier an den Historiker gefragt, findest du das gut in dem Zusammenhang? Findest du das schlecht oder was ist deine Meinung dazu?
Tatsächlich finde ich das sogar sehr gut. Also wir haben andere Spiele, die, sag ich mal, in einer ähnlichen Variante funktionieren, aber es deutlich kleinteiliger machen, wie zum Beispiel Foundations. Ne? Dort haben wir auch Gebiete, die wir markieren können, wo dann Wohnsiedlungen entstehen können oder wo dann Arbeitsbereiche sind oder sonst irgendetwas. Und hier haben wir es ja, da bauen sich dann die Gebäude, sag ich mal, suchen sich selber den Platz, ne, die Bewohner, und die bebauen das Gebiet dann einfach. Das heißt, wir zeichnen einfach nur ein Gebiet ein. Hier ist es ja so, wie du gerade beschrieben hast, dass wir schon ein festes Gebiet haben, was wir halt einkreisen und dann dort ein oder mehrere Häuser da dort drin entstehen, je nachdem auch, wie wir es positionieren und wie die Häuser ausgerichtet sind und wie viel Platz die Häuser dann haben, bekommen die halt weitere Zusätze. Und das mit den Familien, muss ich sagen, finde ich dahingehend wieder sehr gut, weil es auch, sag ich mal, ja, es ist erstens eine Möglichkeit, das darzustellen. Natürlich ist das jetzt keine 1-zu-1-Variante, wie es im Mittelalter war oder so, dass jetzt per se eine Familie nur in einer Sache gearbeitet hat. Aber es ist schon so, dass es halt, wenn man halt, der Papa ist Schuster gewesen, dann ist es schon so, dass der Sohnemann eigentlich auch Schuster wurde. Ne? Oder der Sohn des Henkers wurde auch Henker und so weiter. Also man blieb.
Da kommen ja die Nachnamen her.
Ja, unter anderem kamen deswegen auch die Nachnamen her. Es gibt auch mehrere andere Wege, wie man Nachnamen bekommen hatte. Aber das zum Beispiel, ne, also der, ne, Schmied oder beziehungsweise Müller, ne, also die klassischen Nachnamen, die wir heutzutage halt vertreten haben, kommen halt genau aus diesem Grunde, dass sie halt nach ihren Berufen benannt wurden und dass eine Familie meistens dann einen Beruf über mehrere Generationen ausgeführt hat.
Mhm. Und wenn wir dann jetzt zum Beispiel mal auf diese Häuser drauf gucken, die wir ja gerade eben dann genauer beleuchtet haben, dann haben wir nämlich noch eine Mechanik, bei der es noch ein bisschen klarer wird, dass eine Familie immer an einer bestimmten Stelle arbeitet. Und damit greife ich jetzt vielleicht so ein bisschen ins Mid- und Late-Game raus, aber ich finde das unfassbar wichtig, weil ich nämlich in den ersten Sekunden kurz überlegt habe, wo kriege ich das denn jetzt? Ja. Und zwar, nicht alle Produktionsgebäude sind im Baumenü vorhanden.
Ja.
Das heißt zum Beispiel, eine Schmiede für Waffen oder auch eine Rüstungsmacher ist nicht im Baumenü, sondern wo sind die zu finden?
Die können später, wenn man die Gebäude auflevelt, können dort dann die Familien ein Handwerk quasi zugewiesen werden. Und dann arbeiten diese Familien in diesem Haus an diesem Handwerk.
Oder in diesem Handwerk. Genau, dann wird das Wohnhaus auf einmal zu einer Schmiede. Ja. Und ich hab mich auch immer gewundert, okay, ich habe das erst spät gesehen und dachte mir, okay, alles klar. Ich habe sogar am Anfang erst angenommen, dass ich mir das per Forschung freischalten muss, weil es auch Forschung im Spiel gibt. War ein bisschen irritiert, dachte, ich muss ein neues Gebiet vielleicht dafür einnehmen, bis ich irgendwann da drauf gekommen bin, ist bestimmt eine Verbesserung. Hm. Und diese Verbesserungen sind unfassbar wichtig insgesamt für euer Dorf, weil ihr nämlich auch anders Probleme bekommen werdet mit der Nahrung.
Ja, definitiv. Also wir haben die Möglichkeit zum Beispiel auch in dem Dorf Brot zu backen. Wir haben eine Gemeinschaftsbäckerei, die ist aber deutlich ineffizienter, als wenn wir zum Beispiel unsere Bewohner als Bäcker rekrutieren und eine Familie quasi dann der Bäcker ist. Das gleiche gilt zum Beispiel für die Herstellung von Bier. Wir haben wohl eine Mälzerei als Gebäude, haben dann das Problem aber, dass wir aus der Malze kein Bier machen können. Dafür brauchen wir wiederum ein weiterentwickeltes Wohngebäude, wo dann eine Brauerei reingebaut wird. Und das, was ich dann am Anfang erst dachte, wäre, okay, ich muss die Gebäude nur hochleveln, also auf die nächste Stufe bringen, um dann dort ein Handwerk zuweisen zu können. Das stimmt aber nicht ganz. Wir müssen die Gebäude wohl hochleveln, aber das Grundstück muss groß genug sein, dass dort auch dann dieses Handwerk Platz drauf findet. Das heißt, man muss das Grundstück so groß bauen, dass dort auch diese Erweiterung dran kann. Also nicht die Hauserweiterung, die wir noch haben, sondern diese Produktionserweiterung des Grundstücks. Das hört sich jetzt sehr komisch an für die Leute, die das Spiel jetzt nicht kennen, aber alle, die da mal in der Demo reingeschaut haben, wissen, dass diese ersten Bauernhäuser, dass man, wenn man das Grundstück groß genug baut, dass man dann in dem Hintergarten oder in dem Garten quasi dann auch zum Beispiel Ziegen oder Hühner oder einen Obstgarten anlegen konnte, wenn das Grundstück groß genug war. Und genau diese Fläche wird dann für das Handwerk benötigt.
Es wird euch auch angezeigt, also da müsst ihr jetzt keine Sorge haben, euch da irgendwas auswendig merken zu müssen.
Ja, genau.
Sondern da gibt es dann Symbole, ich glaube, das ist ein Hammer und ein Gebäude, das angezeigt wird, da ist ein Handwerk möglich, beziehungsweise eine Verbesserung möglich oder ein Plus und ein Gebäude, dann bedeutet das, ihr könnt auf demselben Grundstück zwei verschiedene Gebäude reinpacken, also ein Grundstück, zwei Familien.
Ja, aber muss man auch sagen, Entschuldigung, das habe ich aber auch am Anfang nicht begriffen, und zwar, wenn man zwei Familien in einen Haus reinpackt und das dann hochlevelt, dann hat man auch zwei Familien, die in diesem Handwerk gebunden sind. Die können keinen anderen Job mehr ausführen.
Und ja, aber das ist gar nicht so schlecht.
Ja.
Ja, genau. Deswegen. Du kannst zum Beispiel, ich habe ja gerade von der Nahrung gesprochen. Nahrung ist tatsächlich etwas, was ich sehr schwer zu managen finde in Männerlords. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, schon sehr anspruchsvoll.
Aber, ja, ihr habt nämlich nur drei Wege vier Wege an Nahrung zu kommen. Das erste ist, ihr könnt Beerenbüsche sammeln. Diese Beerenbüsche sind aber saisonal. Das heißt, ihr bekommt im Frühjahr Beeren da dran. Die könnt ihr dann abernten und wenn es dann in den Winter geht, dann ist der Busch komplett tot und wird dann erst wieder bekommt erst wieder ein paar Beeren, wenn er dann im Frühjahr ist. Genau. Dann gibt es einmal die Möglichkeit zu jagen. Da könnt ihr aber eine komplette Herde kaputt machen, wenn ihr nicht aufpasst. Beziehungsweise könnt einen Mindestbestand, der immer existieren soll, auswählen. Aber auch da, das reicht nicht aus, wenn ihr irgendwann ein paar hundert Leute im Dorf habt.
Nee, also wir haben ja die Möglichkeit, bei der Jagd einerseits auch Leder zu kriegen, ne, für Bekleidung. Das ist am Anfang so der einzige Weg, dass wir auch Bekleidung kriegen. Das mit der Jagd ist super wichtig, aber damit kann man kein größeres Dorf als 3, 4, 5 Familien ernähren. Ne? Das schafft man nicht.
Auf jeden Fall. Der dritte Weg ist Landwirtschaft. Das müsst ihr dann ein bisschen wie bei Father's Frontier machen, also fruchtbares Land. Da müsst ihr auch gucken, welche Früchte ihr da hinterher drauf anbauen wollt, weil es nämlich unterschiedliche Fruchtbarkeiten für diese gibt und eine Dreifelderwirtschaft etablieren. Auch da im Winter bekommt ihr nichts. Und die vierte Art ist, Häuser mit Gemüse, Obstbäumen, Hühnern.
Hühner, Ziegen, glaube ich, noch gibt Ziegen. Es, ne?
Genau, ja.
Ah ja, Viehhaltung haben wir auch noch, ne? Ich weiß gar nicht, kriegen wir bei Schafe nur Wolle oder kriegen wir dort auch Fleisch raus?
Das kann ich dir noch nicht sagen. Ich habe jetzt im Moment, das ganze Spiel ist ein bisschen langsamer, also dauert es auch dementsprechend. Ich habe jetzt nach 10 Stunden habe ich mir einen kompletten Viehstall dorthin gepackt, aber ich habe noch nicht gesehen, ob die auch schlachten. Bislang nur Wolle.
Ich habe gesehen, dass es inzwischen nicht nur Ochsen gibt, ne, die ja die Baumstämme transportieren. Da können wir gleich noch drauf zukommen, weil ich es sehr, sehr cool finde. Es gibt aber auch inzwischen Pferde. Und du musst gar keinen Viehhandel bauen, sondern du kannst an deinem Anbindestall, wo dein Ochse ja quasi seinen Platz hat, da kannst du diesen Stall mit Brettern ausbauen zu einem Anbindestock, irgendwie wie das heißt, oder Anbindestamm, kannst du ausbauen zu einem Stall, dann sind da 2 Plätze drin und dann kannst du dort vor Ort, natürlich für Vermögen oder für Geld, ein Pferd oder einen Ochsen hinordern.
Lass uns da gleich nochmal drüber reden, gut. Bevor du jetzt hier von A nach B springst. Und die Leute auf einmal komplett verwirrst. Logistik sprechen wir gleich nochmal drüber, weil das auch nochmal ein wichtiger Punkt ist. Aber Gemüse bzw. Obst bekommt ihr nur aus diesen Hütten heraus. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel, das hat man noch im Gameplay-Trailer vom Entwickler von Mandalorians gesehen, könnt eine riesengroße Fläche nur für ein einziges Wohnhaus dorthin packen. Und das wird dann zum Beispiel der Gemüsegarten für euer Dorf werden. Und das ist sehr wichtig. Ich habe es am Anfang vernachlässigt und ich glaube, je mehr man es vernachlässigt, desto eher wird man in den Trudel kommen, was die Produktion angeht, weil das nämlich auch alles lange dauert. Obstbäume zum Beispiel 3 Jahre, bis ihr eure volle Ernte rausbekommt.
Vorher hat man natürlich auch schon ein bisschen, man bekommt ein bisschen Ernte raus, aber halt viel, viel weniger. Und das ist halt schon, also man hat am Anfang vor allem Nahrungsprobleme, würde ich sagen. Ich habe auch einen weiteren Weg gefunden und zwar kannst du Honigwaben aufstellen. Das ist auch im Skillbaum findet man das wieder, da können wir auch gleich drüber sprechen. Es gibt einen Skillbaum, Leute, sehr, sehr cool. Und darüber kannst du auch ganzjährig tatsächlich Honig bekommen. Auch im Winter, was ich ein bisschen komisch finde. Ist so mal einmal eins der Punkte, sage ich mal, die ich den Entwicklern stecken werde, dass ich sage, hey, ändert das bitte ab, dass das auch saisonal bist und so weiter. Ne? Im Winter Honig zu bekommen aus den Waben ist halt ein bisschen schwierig. Wir haben die Möglichkeit auch im Skillbaum, ich glaube, es ist auch der Landwirtschaftsskill, der Jagdskillbaum, da habt ihr die Möglichkeit, dass Jäger passiv Fleisch generieren. Also mit Fallen und so weiter. Das heißt, die brauchen da gar keine Jagdgründe mehr, aber dann, wenn sie halt nicht jagen oder sowas und dann einfach jemand arbeitet, dann generieren sie zumindest einen kleinen Passivwert an Fleisch peu à peu, aber halt keine Felle.
Ja, aber das, wobei Felle können die auch mit einem Tech-Upgrade noch bekommen. Das geht tatsächlich auch noch. Aber es ist so wenig, weil wir nämlich meistens auch, ich habe mal die Karte angeguckt, immer nur einen Jagdkrumm momentan immer bei uns in einem Territorium haben.
Ja.
Es reicht halt nicht so aus. Das ist so ein Notgroschen, damit man das noch ein bisschen mehr erhöhen kann.
Ja, ich würde aber auch sagen, dass der Jäger und der, also je nachdem, wie man startet, wenn man, ich zum Beispiel starte im Winter, da ist der Jäger die einzige Nahrungsquelle, die man eigentlich bis zum Frühjahr hat. Also man muss so viel Fleisch jagen im Winter, dass man bis zum Frühjahr damit durchkommt. Im Frühjahr muss man dann auf die Beeren switchen, damit man überhaupt Nahrung hat. Man muss im Frühjahr das erste Feld anlegen, damit man im Herbst die erste Ernte hat und dann endlich seine Nahrungsmittelknappheit besiegt hat. Ne? Dass man Beeren, Fleisch und Brot hat und im Optimalfall noch Gerste für Bier später. Also man muss schon sehr viel Menschen anfangen. Ne? Das ist, aber man kann sich auch.
Im Hardcore-Modus.
Ja, im Hardcore-Modus.
Ne? Muss man dazu erwähnen. Nicht, dass auch mal jemand Angst bekommt. Ihr könnt auch im Frühjahr starten, so wie ich.
Ja.
Ganz entspannt. ja, das ist ja wichtig. Ne? Nicht, dass hinterher jemand denkt, der hätte hier auf einmal das absolute Schlachtfest vor sich. Nee, ihr könnt es in allen Richtungen spielen. Ihr könnt es total entspannt spielen. Ihr könnt es sogar komplett ohne Gegner spielen, wenn ihr wollt. Wobei das grandiose Kampfsystem dann untergehen würde. Oder ihr könnt es halt auch als Hardcore-Challenge spielen, wenn ihr möchtet.
Ja, ich muss sagen, die ersten Runden sind alle gescheitert. Und das lag nicht an der Nahrung, sondern hatte andere Gründe.
Deswegen habe ich dann das Late-Game mir dann genauer angeschaut. Aber vielleicht gucken wir dann nochmal Richtung Logistik. Jetzt hast du es ja gerade eben schon mal erwähnt. Kannst du vielleicht mal so einen Logistikweg angeben? Was das so besonders macht in dem Fall?
Ja, also wir haben natürlich mehrere Leute oder mehrere Wege, Waren von A nach B zu transportieren. Also wir haben einerseits die Möglichkeit, unsere Leute zu benutzen, dass die halt, wenn sie zum Beispiel ein Wild gejagt haben, dann Felle und Fleisch bekommen, dann können sie geringe Mengen halt selber zum Marktplatz bringen und sie dort auslegen. Das wird aber recht schwer, sag ich mal, dann eine größere Stadt oder auch schon ein kleineres Dorf ausreichend Nahrung bereitzustellen, ohne dass man dass halt immer eine Person halt dauerhaft von A nach B rennen muss, um halt immer ein Stück Fleisch in den Markt zu bringen. Das ist sehr, sehr ermüdend und dauert sehr lange. Da wiederum haben wir dann die Möglichkeit, mit einem Lagerhaus oder auch mit einem Nahrungsspeicher, wenn wir dort Familien einsetzen, haben die einen Karren und können halt mehr Waren auf einmal transportieren, was die Wege natürlich deutlich effizienter macht. Und jetzt haben wir aber noch Sachen, die wir halt, die halt keine Menschen tragen können, wie zum Beispiel Baumstämme, die wir zum Bau von Häusern und eigentlich fast von allen Sachen benötigen. Dafür brauchen wir Ochsen, beziehungsweise ich glaube auch Pferde können das übernehmen, aber wir starten immer mit einem Ochsen am Anfang, der dann in den Wald geht und den dort gefällten Baum, und der auch entästet ist und so weiter, also den reinen Baumstamm, dann angebunden bekommt und dann aus dem Wald herauszieht und dann entweder ins Lager bringt oder halt direkt auf die Baustelle, wo er dann halt dann verbaut und versägt wird für das Gebäude.
Ich könnte alleine einen Baumstamm tragen.
Ja, sicher, ja. Ich glaube aber auch, dass du alleine
einen Baumstamm tragen. Genau, einfach
krass. Ja.
Das Problem ist nicht nur, dass es dann auf den Rücken geht, wenn ich den alleine trage, sondern wir haben halt am Anfang nur einen einzigen Ochsen.
Ja.
Und wir brauchen zum Beispiel einerseits für unser Holzfällerlager diesen Ochsen, damit er halt die Baumstämme ins Lager bringen kann, um dann dort als Baumaterial zu dienen oder auch zu den Baustellen bringen muss, ja, weil das gilt natürlich weiterhin. Aber wir brauchen auch zum Beispiel für unsere Brennholzspalterei, brauchen wir ebenfalls diesen einen Ochsen, damit er dann die Baumstämme dorthin ziehen kann, damit dann Brennholz daraus werden kann. Das heißt, wir müssen am Anfang sehr darauf achten, was wir mit unserem Ochsen machen. Bauen wir zu viel, da wird unser Ochse zu viel dort in Arbeit sein. Fällen wir zu viel Holz für die reine Bauproduktion, wird er viel dort sein. Zu viel für Brennholz. Also ihr merkt das Prinzip dahinter.
Ja, definitiv, ne? Das ist so das Nadelöhr, ne, am Anfang. Für die gesamte Entwicklung des eigenen Landes glaubt man erst, ja, Nahrung ist ein Problem oder andere Gründe. Das Einzige, was einen am meisten ausbremst, sind die Ochsen, beziehungsweise die Transportmöglichkeiten für den Bau.
Ja, es gibt natürlich noch die Familienbegrenzung gerade am Anfang. Da muss man auch noch so ein bisschen hin und her. Also was heißt die Familienbegrenzung? Wie wenig Familien du am Anfang hast, meine ich damit eher. Da muss man noch so ein bisschen rum jonglieren. Aber wozu das ebenfalls führt, beziehungsweise was jetzt auch ein interessanter Punkt dabei ist, um euch mehr Ochsen zu holen, braucht ihr Gold. 50 Gold, beziehungsweise Vermögen braucht ihr. Ich glaube, das heißt
Wohlstand.
Ach, wie heißt das denn? Ja, nicht Wohlstand, das hat doch einen ganz speziellen Namen in Manor Lords. Warum ich darauf rumhacke, vielleicht während Ecke jetzt mal überlegt im Hintergrund, warum ich darauf rumhacke, hat einen ganz bestimmten Grund. Und zwar funktioniert die Wirtschaft, beziehungsweise der monetäre Fluss, in Manor Lords ganz anders, als ihr es wahrscheinlich aus ganz vielen anderen Spielen kennt. Es gibt nämlich zwei verschiedene Schatzkammern. Es gibt einmal den Wohlstand des Dorfs, so nenne ich ihn jetzt einfach mal. Mhm. Max guckt noch im Hintergrund weiter nach, deswegen rede ich jetzt einfach weiter.
Erzähl.
Und ist okay. Der Wohlstand des Dorfes errechnet sich aus dem durchschnittlichen Wohlstand, den die Personen in eurer Siedlung haben. Also jede einzelne Familie wird anhand dessen gerechnet und daraus ergibt sich dann ungefähr ein Wert. Und dieser Wert gilt zum Beispiel, wenn ihr etwas für die Siedlung kaufen wollt, am Handelsposten einen Ochsen kaufen wollt oder. Und dann gibt's abseits davon für euch als Lord auch nochmal eine separate Schatzkammer, mit der ihr Diplomatie betreiben könnt, mit der ihr eure Leibgarde hinterher noch mehr verstärken könnt und noch ein paar andere Sachen. Absolut. Aber keines von beiden steigt einfach automatisch.
Nee, das ist, es gibt eine Möglichkeit, wie es so eine Art Steuer gibt, mehr oder weniger. Also eine Art Steuer ist eher schwierig. Es heißt Regionsvermögen, heißt es, genau.
Genau, das meinte ich. Regionsvermögen.
Ja, ja, und ist es so, wenn man die erste Gebäudestufe ausbaut, also seine ersten Bauernhäuser quasi auf die nächste Stufe bringt, dann ist es so, dass jedes dieser Häuser ein Vermögen pro Monat generiert. Das heißt nicht, dass ihr jetzt Geld in eure Schatzkammer bekommt, sondern dass halt Vermögen im Dorf vorhanden ist. Das heißt, ja, die Region wird vermögender. Ja.
Und auf Stufe 3 bekommt ihr sogar 2 Gold dann pro. Also ich weiß gar nicht, ob es Gold ist, irgendein Vermögen.
Wir nennen es mal Vermögen.
Wie Silber sieht es halt aus. Vermögen, genau.
Da wäre meine Frage direkt, macht es da dann nicht schon wieder Sinn, weil das halt auf die Gebäude gerechnet ist, dass man dann halt doch die Gebäude so baut, dass immer nur eine Familie pro Gebäude dort ist? Klar, das ist dann Ressourcen, es kostet mehr Ressourcen, die Gebäude dann hochzuleveln im Verhältnis. Aber Ressourcen sind ja unendlich im Groben und Ganzen eigentlich. Und dementsprechend macht es ja dann eigentlich so für den Min-Max für mich doch eigentlich mehr Sinn, mehr Gebäude auf das Level hochzubringen, damit das Vermögen schneller steigt.
Ich glaube, das ist vollkommen unterschiedlich. Ich würde sowieso sagen, also einerseits ist halt dasselbe Gebäude auf dem bereits vorhandenen Grundstück günstiger und ist schneller zu upgraden. Und ein zweites Gebäude würde ich aber dann nur an Produktionshäuser dran setzen, sprich wenn du Gemüse oder Obstgärten dort anbaust, damit die effizienter sind. Sonst würde ich eher bei einzelnen Häusern auch bleiben. Ich weiß nicht, ob sich das addiert, das steht leider im Tooltip nicht drin und das auszudifferenzieren, da können wir auch nochmal später drüber reden. Manchmal ist die Lesbarkeit ein bisschen schwierig, das liegt aber auch einfach an der Preview-Version, die wir haben, bei denen noch nicht alle Sachen übersetzt sind oder integriert sind, im Gegensatz zur Early-Access-Version hinterher.
Ja, genau, richtig. Also wir haben noch sag ich mal, die Early-Access-Version wird noch mal bestimmt gepatcht werden. Wir haben jetzt da recht früh Zugriff drauf. Es sind ja noch mehr als 2 Wochen, bis der Early-Access dann wirklich losgeht. Und ich hoffe einfach, dass die Bugs oder Fehler, die wir zum Beispiel hier finden im Spiel, dass die dann bis dahin vielleicht noch mal ausgebügelt werden oder zumindest bei den Entwicklern mit auf dem Zettel sind. Und dann wissen sie, okay, da muss noch nachgebessert werden oder dort. Und dort gibt es noch Bedarf irgendwie an einer Änderung.
Genau. Wenn wir gerade beim Vermögen waren, also ihr habt jetzt gehört, dieses Vermögen, das bekommt man natürlich dann dadurch. Ihr bekommt Vermögen auch, wenn ihr die Banditenlager beispielsweise zerstört. Da bekommt ihr auch einen Teil vom Vermögen, beziehungsweise habt 2 Optionen. Entweder ihr packt es euch selber in die Schatztruhe oder ihr gebt es den Bewohnern als Vermögen. Und daraus wird dann auch der Handel betrieben. Mhm. Das heißt, wenn ihr Sachen verkauft, wird das in das Vermögen reingerechnet. In das Reichsvermögen hast du jetzt, was hast du ja jetzt nochmal gesagt?
Das habe ich schon wieder vergessen. Das ist Regionsvermögen, heißt das, Regionsvermögen. Also jede Region hat sein eigenes Vermögen, ne? Also das ist auch nachher von Region zu Region unterschiedlich.
Ja. Genau, da sind wir dann wirklich im absoluten Late Game.
Ja.
ihr könnt das also auch nicht vernachlässigen. Auch die Verbesserungen, die Schmiede zum Beispiel bei den Wohnhäusern, auch das ist Regionsvermögen. Mhm. Auch da müsst ihr also darauf achten. Trotzdem müsst ihr irgendwie das Geld zu euch bekommen und da hat ja Max gerade eben schon von der Steuer gesprochen. Vielleicht gehst du da einmal kurz drauf ein. Wo kommt die Steuer her? Wo kriegt man die überhaupt?
Ja, da stelle ich die Frage jetzt an dich zurück. Ich glaube nämlich beim letzten Mal war es so in der Demo, dass wir die Steuer über das eigene Hauptgebäude, also über unseren Bergfried quasi beziehen konnten. Oder unser Verwaltungsgebäude war es, glaube ich, ne? Genau.
Genau, wir haben ja dieses modulare Bausystem, ist auch in Manor Lords vorhanden, das ihr vielleicht auch aus Foundation kennen könntet. Mhm. Wir bauen dort unser Herrenhaus auf und können das dann verfeinern mit Mauern drumherum, mit Türmen geschützt, beziehungsweise Wachtürmen in verschiedene Richtungen, worüber wir dann auch hinterher unsere Leibstandarte beziehen, die uns dann schützen wird. Und wir können ein Steueramt da drin bauen. Und dieses Steueramt ermöglicht uns dann verschiedene Einstellungen. Zum Beispiel können wir sagen, überschüssige Nahrung wird als Zehnt an die Kirche abgegeben, was uns Einfluss gibt. Das wird wichtig sein, um Territorien hinterher zu annektieren oder auch für manche diplomatischen Aktionen. Mhm. Und wir können darüber auch Steuern definieren. Das heißt, prozentual immer gerechnet, 20% von dem, was wir im Monat an Regionsvermögen einnehmen, wird bei uns in die Schatzkammer in Gold umgewandelt, mit dem wir dann hinterher dann unsere Standarte auch nochmal verbessern können, also mehr Soldaten reinpacken können, weil das ist so, wie ich es bislang gesehen habe, die stärkste Einheit, die wir überhaupt besitzen. Oder auch, dass wir diplomatisch zum Beispiel ein Geschenk an jemanden weitergeben können und uns den ein bisschen warm halten können an der Stelle.
Ja, und da hört ihr schon ein bisschen raus im Hintergrund, dass wenn wir halt Geld oder Diplomatie betreiben können, dass ein, ja sag ich mal bis jetzt, rudimentäres Diplomatiesystem im Spiel inbegriffen ist. Und dass wir aktuell mit der KI quasi interagieren können, sowohl friedlich als auch feindlich. Und dass diese KI auch auf der Karte interagiert, nicht in Form, dass sie Dörfer baut, sondern dass die halt dort mit Armeen auch zugange ist oder auch mal militärische Präsenz zeigt und so weiter. Das heißt aber für uns, das schreit so ein bisschen nach, sag ich mal, einer Implementierung eines Diplomatiesystems. Ja, vielleicht gibt es ja noch die Hoffnung, dass doch ein Multiplayer, ne? Also wir können nur spekulieren, ne? Das ist willkommen in der Spekulationsecke. Ich würde es mir wünschen, ne? So ein Multiplayer für Manor Lords wäre halt, das würde dem Spiel, sag ich mal, die Krone aufsetzen, ne?
Also Gegner werden hinterher auf jeden Fall auf der Karte sein. Ja. Das kann man auch schon im Startmenü einstellen. Die kann sogar schon jetzt Territorien einnehmen, da muss man aufpassen.
Habe ich bei mir auch. Die hat einfach fast alle Gebiete eingenommen. Denke mir so, okay, irgendwann muss
ich. Ja, die ist ein bisschen schneller als wir irgendwie, ne? Das ist schon krass.
Ja, das ist, die muss halt keine Leute versorgen und so, ne? Die läuft da rum und auf einmal beansprucht die Gebiete und da kann man auch selber entscheiden, hey, lasse ich das jetzt durchgehen oder gehe ich da militärisch gegen vor, ne? Also da haben wir auch die Möglichkeiten, dann zu intervenieren, ne?
Die können sich aber, es gibt auch Söldnertruppen im Spiel, wir, über das Militär müssen wir auch nochmal ganz eigentlich jetzt gleich reden. Oh Gott, so viel zu reden, wo wir drüber reden müssen. Aber es gibt Söldnereinheiten, ganz kurz schon mal vorweggegriffen. Mit diesen Söldnereinheiten könnt ihr, oder auch die KI kann diese für Geld holen. Das gilt auch von eurem Privatvermögen aus. Und könnt dann die einfach verheizen, gegen die Banditen schicken. Oder die KI nutzt die halt, um gegen euch zu kämpfen. Ja. Solche Aspekte.
Ne? Und bekommt immer wieder neue Söldner Angebote quasi. Also das wechselt auch immer Schritt für Schritt. Mal hast du die einen Einheiten, dann hast du mal ein paar Bogenschützen, dann kannst du mal Schwertkämpfer mit Bogenschützen dazu holen und so weiter. Also es gibt immer so einen regen Wechsel eigentlich an möglichen Söldnereinheiten. Mal günstiger, mal teurer. Ja.
Vielleicht ist das ganz gut, um uns mal zu dem Punkt zu bringen, der uns alle brennend interessiert hat im Vorfeld, weil wir den nämlich bislang noch nicht sehen konnten. Und zwar der Kampf. Dieser sagenumwogene Kampf, der von Creator, weiß gar nicht welcher, ich weiß nur, dass es ein Creator gesagt hat, der Total War Killer sein könnte. Das ist auch ein undankbares Zitat an der Stelle.
Ja,
ein undankbarer Vergleich, nicht Zitat, sondern ein undankbarer Vergleich an der Stelle. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, der Kampf hat mich positiv, auf positivste überrascht und zwar wirklich, und jetzt ziehe ich den Vergleich selber auch mal, als so müsste Medieval 3 sein, wenn die kämpfen.
Ja.
Ohne Scheiß.
Wir sprechen hier nicht von Schlachten, wo 10.000 gegen 10.000 kämpfen, ne? Also, das ist ja auch, sag ich mal, das soll bei Total War bleiben. Wir sprechen aber hier von einem taktischen Möglichkeiten und auch von der Darstellung und auch von dem Movement der Einheiten. Ab und zu machen sie noch ein bisschen Quatsch bei mir. Also, rennen sie in die falsche Richtung, müssen sich so ein bisschen sammeln. Aber ansonsten finde ich das Kampfsystem von Mannerlords für den Maßstab und der Art und Weise, wie es aufgebaut ist, spürt man so richtig diesen Ansatz eines möglichst historischen Vergleich, sag ich mal. Ne? Ist ja kein historisches Spiel, aber zumindest, dass man probiert, hey, ne, so, wie sind die Soldaten ausgestattet? Allein fangen wir damit mal an. Wie kommt es dazu, dass unsere Soldaten Waffen und Rüstungen haben?
Dafür haben wir die Werkstätten bei uns in den Dörfern bzw. in den Häusern, die wir bauen können. Ab Stufe 2 des Hauses können wir eine Schmiede bauen oder auch eine Holzwerkstatt, um zum Beispiel Schilde herzustellen. Und dann haben wir unten neben der Baumenü haben wir einen Armeereiter. Dort können wir aus 4 verschiedenen Kategorien Einheiten heraus auswählen, die immer in 36er-Trupps, also 36 Personen, 36 Männer in einem Trupp zusammengepackt werden. Das sind Schwertkämpfer mit kleinem Schild, Speerträger mit großem Schild, dann Stangenwaffenträger und Bogenschützen momentan. Aber also mal so als kleiner Spoiler vorweg, das Platzhalter-Symbol ist eine Armbrust. Das heißt, da wird es wahrscheinlich auch nochmal hinterher was geben.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast von
Ja, das Bogenmacher, ist schon sehr so hinten mit den, also ja.
Ja, genau. und jeder Waffentyp braucht immer, glaube ich, 1 bis 2 Waffen. Und diese Waffen, wenn die hergestellt sind oder wenn ihr die erhandelt habt oder wenn ihr die andersweitig bekommen habt, dann holen sich die Leute die, packen sich dann ihre Rüstung, also irgendwelche Bewohner von euch, die Männer, also die Ehemänner und die Söhne, und tragen die dann nach Hause und packen die dann wie dem Schweizer Militärmodell bei sich in den Schrank rein. Ja. Und wenn wir dann Kampf haben, rufen wir unsere Armee aus und dann rennen alle nach Hause, schnappen sich ihre Waffen und dann kämpft unsere männliche Bevölkerung.
Ja, genau. Das ist halt genau eigentlich so, wie das Militärsystem in mittelalterlichen Städten gehandhabt wurde. Da gibt es Quellen zu und so weiter, die das ganz genau betiteln, dass zum Beispiel ein Handwerksmeister musste 3 Knechte ausrüsten mit den und den Waffen und der Ausrüstung und der Stückzahl, sag ich mal. Das heißt, je nachdem, wie Vermögen ein Händler oder auch ein ganz normaler Arbeiter war, Handwerker war, musste er bestimmte Sachen zur Verteidigung der Stadt selber leisten. Hier im Spiel ist es so, dass wir mit unseren Produktionen, also mit der Schmiede in der Stadt oder halt auch mit dem Bogenmacher oder mit dem Schildmacher, die Waffen erstellen und die Rüstungen auch erstellen und die Leute sich diese Waffen und Rüstungen bei sich ins Haus holen und dort quasi dann lagern. Und je nachdem, ne, welche Sachen halt dort sind, wie zum Beispiel Helme oder Kettenpanzer oder auch Plattenpanzer später, die man bauen kann im Spiel, rüsten sich dann die Bewohner je nach, eigenem Vermögen und so weiter dann aus. Und das sieht man dann auch in der Armee. Ne, dann sind nicht alle Bogenschützen identisch gleich und das ist einfach nur dasselbe Modell dreimal nebeneinander kopiert und dann hast du irgendwie 5 verschiedene Modelle und dann war es das. Nein, nein, nein. Wenn der Bewohner wirklich einen Helm hat oder einen Gambeson anhat oder einen Kettenpanzer, einen Bogen hat oder ein Schwert oder ein Speer, dann ist es halt auch wirklich so, dass er sich damit ausrüstet und so halt die Armee dann zusammengestellt wird.
Mhm, genau. Und dann gibt es noch eine weitere Armee, die bekommt ihr, sobald ihr euer Herrenhaus gebaut habt, nämlich die Standarte, von der ich gerade gesprochen habe, eure Leibgarde. Mhm. Und die Leibgarde besteht im Normalfall aus 12 Personen, könnt ihr hinterher noch erweitern auf 24 Personen. Ich weiß gar nicht, ob man die nochmal erweitern kann, wenn man einen zweiten Turm baut. Auf jeden Fall 24 Personen mindestens. Und das ist eure Elite-Infanterie. Die bekommen quasi nicht nur Speer und Schild wie eure normalen Zivilisten dort, sondern die bekommt Rüstung, die bekommt einen Helm, die bekommt ein Schwert, die bekommt ein Schild und dann ist die komplett ausgerüstet und kann richtig loslegen. Mhm. Und das sind so ein bisschen eure Elite-Soldaten. Und wenn dann die Einheiten hinterher dann aufeinanderprallen, Max hat ja schon diesen wunderbaren Vergleich getroffen, wie die sich bewegen. Wir haben verschiedene Aktionsmenüs, die wir haben können und da definieren wir nur, wie die sich verhalten sollen, wenn der Feind kommt.
Ja.
Beispielsweise, wir stehen eng beieinander oder wir stürmen auf die zu. Und das gibt euch Bonusse und Malusse. Ja, das ist das richtige Wort, bevor sich hier jemand beschwert, das ist Deutsch, das andere ist Latein, Boni und Mali. Da könnt ihr gerne googeln, im Duden steht das auch nochmal. Dann reagieren die anders und bekommen Bonus oder Malus auf ihre Kampfstatistiken in Form von Verteidigung, in Form von Angriff. Das könnt ihr alles mit der Tab-Taste, glaube ich, nochmal sogar nachlesen. Und dann sind diese Kämpfe, wie hast du die Divide et Impera Mod mal für Rom, für Total War gespielt?
Ja, habe ich.
Ja, also so richtig realistisch. Die sterben also nicht direkt, wenn sie ineinander knallen, sondern die rennen ineinander rein mit ihren Schilden, kloppen sich dann gegenseitig, stoßen sich weg und schlagen auch nur halbherzig manchmal zu, weil es einfach unfassbar schwierig ist, so ein Schwert zu schwingen, wenn man einfach nur ein Power normalerweise ist.
Das ist wirklich so, ne? Also ich finde die... Auch das, was mir beim Kampfsystem noch fehlt, ist ein bisschen mehr Geschrei und Lärm, Kampflärm. Man hört so ein bisschen Gekloppe und so weiter, aber so verbale Aussagen fehlen mir einfach noch, Kampfgebrüll. Aber das sind halt so Sachen, ja, Early Access, ne? Das, was halt da gezeigt wird und auch die Mechaniken, die man da angeben kann, wie du gerade sagtest. Sollen die Bogenschützen nach Salven feuern oder sollen sie nach freiem Verfügen, also freiem Willen quasi, schießen, sollen so Truppen defensiv stehen, offensiv, und sie anstürmen, sollen sie sich zurückfallen lassen und so weiter. Ey, man hat, das ist eigentlich so Total War im kleinen Maßstab, wie man, ne, im Mittelwelt, wie du schon sagtest, ein Mittelwelt 30 eigentlich vorstellt. Und ich freue mich drauf, wenn man auch Pferde irgendwann einsetzen kann, also Kavallerie hat und schnellere Manöver. Aber ansonsten, bis jetzt, bin ich absolut hellauf begeistert von dem, was da geboten wird. Also ganz, 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 ganz großes Kino meiner Ansicht nach.
Auf jeden Fall. Und auch wenn wir hier natürlich vom kleinen Maßstab sprechen, dann dürft ihr euch das nicht falsch vorstellen. Da sind trotzdem hinterher recht schnell 100, 200, 300 Leute auf dem Schlachtfeld, die ihr da entgegensteuern könnt.
Sobald man Söldner hat, ein bisschen Vermögen, dann hast du da auch direkt, ich denke, bezüglich der 24 Gardisten, die du da hast, ich denke, dass noch ein weiterer Turm geht, damit es wieder auf die 36 geht, damit man wieder die 36 voll hat. Ich gehe mal sehr stark von
Stimmt.
aus.
Ja, stimmt, stimmt. Ihr werdet ja auch hinterher mehr Territorium haben und vielleicht kommen wir da mal so in dieses Late-Game langsam herein. Und zwar ist eine ganz große Besonderheit von Manor-Lords, auf der Karte selbst könnt ihr Territorium erobern. Die könnt ihr euch so vorstellen, wie zum Beispiel in Stronghold 2 gab es, glaube ich, schon mal diese Mechanik, dass man da Territorien auf der Karte hat.
Ja, genau, ja.
Aber mit dem Unterschied, jedes Territorium ist nochmal eine eigene Siedlung, bei der ihr von null wieder anfangen würdet. Nur, dass sie halt über einen Handelsposten Ressourcen schon mal rüberschicken könnt, damit die sich besser aufbauen können.
Ja.
Die haben ihr eigenes Vermögen, die haben ihre eigene Bewohnerschaft, die haben ihre eigenen Gebäude, die sie dort benutzen, ihre eigenen Produktionsketten. Und dann wird zwischen diesem Territorium auf der Karte, ihr seht beide Dörfer nebeneinander liegen, wird dann Handel betrieben, weil die verschieden verwaltet werden.
Ja, absolut. Also dadurch hat man auch so ein bisschen dann ein reges Treiben zwischen den Dörfern. Das simuliert dann auch so ein bisschen diesen Austausch. Man kann eine große Stadt bauen, rein theoretisch. Und die ganzen Dörfer von außen beliefern diese Stadt quasi mit den notwendigen Nahrungsmitteln, mit den Gütern. Zum Beispiel haben wir auch Vorkommen auf der Karte. Es gibt immer üppige Vorkommen und normale Vorkommen. Und diese normalen Vorkommen, sag ich mal, von einem Lehmvorkommen, das kann dann doch recht schnell aufgebraucht sein. Und so ein üppiges Vorkommen hat dann halt deutlich mehr Lehm. Ne? Da sprechen wir irgendwie von 2.000, 3.000 Lehmeinheiten. Und das normale Vorkommen hat dann irgendwie so, wenn es gut ist, irgendwas von 100 bis 200, sag ich mal. Und man braucht dann schon, oder vor allem bei Eisen oder auch bei kleineren Vorkommen von Stein, dann ist das schnell aufgebraucht und dann steht man da. Dann heißt, spätestens jetzt ist der Moment gekommen, wo ich entweder Handel treiben muss, also mit dem Handelsposten und dann halt Stein einkaufen muss, teuer. Oder ich bin militärisch stark genug oder habe genug Einfluss, um mir ein weiteres Gebiet zu sichern und dort im Endeffekt dann ein Steinvorkommen zu holen. Weißt du, ob die Gebiete automatisch angrenzen müssen oder kann ich auf der anderen Seite der Karte mir ein Gebiet holen und dann von dort aus schon Handel treiben?
Das kann ich dir gar nicht sagen, weil bis ihr so ein Gebiet bekommt, da ist es halt wirklich, also das dauert echt. Ihr braucht zum Beispiel zur friedlichen Annexion braucht ihr 1000 Einfluss.
Ja, das ist.
Und diese 1000 viel. Einfluss zu bekommen, ist schon ein weiter Weg. Also da seid ihr wirklich bei 10 Stunden auf einer Karte, dann bekommt ihr ein Territorium langsamer dazu. Und dann müsst ihr dort wieder von null anfangen. Also es braucht schon so seine Zeit. Vor allem, weil, ich weiß nicht, ob, hast du schon neues Territorium mal angefangen?
Nee, tatsächlich noch nicht, nein.
Wenn du ein neues Territorium anfängst, dann musst du am Anfang erstmal wieder dieses Siedlungscamp, sag ich mal. Am Anfang habt ihr so ein Siedlungscamp, wo alle Ressourcen drin sind, wo Zelte sind, wo die drin leben. Das musst du wieder bauen und das kostet 250 aus der privaten Schatzkammer.
Ja, genau, richtig. Habe ich gesehen. Wenn man das bauen möchte, kostet das 250, ja. Das ist nicht günstig.
Ja, das ist überhaupt nicht günstig. Zum Vergleich, damit ihr eure eure Gardisten, wie du sie gerade genannt hast, erhöhen könnt um eine Person, braucht ihr 50 Gold.
Ja. Deswegen, ja,
also da könnt ihr mal die Relation sehen.
Die Gardisten sind auch meiner Ansicht nach, sage ich mal, keine Truppe, die man, auch wenn die sehr, sehr stark sind, die man unbedingt braucht. Weil die Dorfpersonen, vor allem wenn man so ein paar Speerträger hat und dann so ein paar Bogenschützen, dann kann man mit, sage ich mal, 10, 20 Kämpfern schon eine große Banditenarmee eigentlich abwehren, wenn man sich halt klug aufstellt und die Bogenschützen dann rumlaufen lässt, den Rücken schießen lässt und so weiter. Da machen die schon ganz schön viel Schaden und dann halten eure Speerkämpfer auf dem Defensivmodus auch super viel aus, ne? Die haben große Schilde. Also da gibt es schon coole Taktiken, die man halt dann wirklich ausnutzen kann und das hat sehr gut funktioniert.
Ja, das mache ich auch immer, dass ich die dann auf Verteidigen stelle und die dann ihren doppelten Verteidigungsbonus bekomme oder für einen halbierten Angriff. Aber dafür sieht die Garde halt auch am besten aus.
Ja, die sieht schon, sagen.
Die sehen so aus. Wie ich mir Ritter vorstelle als Laie, ja?
Ja.
Und ihr könnt die komplett individualisieren. Das heißt, ihr könnt das Aussehen von denen definieren. Wie sollen die Helme aussehen? Wie sollen die Schilde aussehen? Wie soll die Farbgebung sein? Und das macht es halt dann nochmal cool. Also, dass man diese Bauernarmee dann hat und dann diese professionalisierte, uniformierte Garde dann daneben, die was sind da? Lord. Graf verteidigt.
Baron, Grundherr. Grundherr.
Und den Lehnsherrn verteidigt und die dann einfach also super.
Bin ich ganz ehrlich, sage ich mal, das Kampfsystem an sich, ich hatte so ein bisschen Angst auch davor, bin ich ganz ehrlich, im Vorfeld, weil man natürlich nicht immer super viel davon gesehen hat. Man hat so gesehen, okay, es ist Total War-like, um das jetzt mal so, das Framing mal so beizubehalten. Und man wusste aber nicht ganz genau, okay, wie gut funktioniert das. Total War selber hat ja auch große Probleme in vielen Teilen und das Spiel ist jetzt eher ein Aufbauspiel. Schafft es jetzt diesen Switch auch rüber in einen neuen Bereich, ne, der Militärführung und so weiter. Aber ich sag mal, jetzt, wo wir es spielen konnten und auch angesehen haben und auch testen konnten schon ein bisschen, ich muss sagen, das Kampfsystem finde ich dem Maßstab entsprechend, finde ich, perfekt auf das Spiel abgeschnitten. Und ich glaube, dass, wenn es das noch ein bisschen mehr Komplexität jetzt durch diesen Early Access spült es ja ein bisschen mehr Geld in die Kasse rein. Ich glaube, dass der Early Access mit dem, was ich jetzt von dem Spiel gesehen habe, ein sehr erfolgreicher Early Access sein wird. Und ich der Überzeugung bin, dass der Hype dem Spiel jetzt eher, um auf die letzte Folge von uns zurückzukommen, dem Hype eher gut tun wird, dem Spiel. Und ich glaube, dass wir hoffentlich, dass er das Team vergrößern kann mit dem Geld, was er da einnimmt und dieses Spiel noch weiterentwickeln kann, um noch tiefer in die Materie einsteigen kann, um noch mehr da rauszuholen aus dem Spiel. Weil ich glaube, da ist noch mehr rausholbar.
Ja, das schon. Aber vielleicht ist das jetzt ein guter Übergang, um vielleicht mal darüber zu reden, was uns eher weniger gefällt an dem Spiel bislang. Mhm. Weil es ist nun mal auch ein Early Access-Titel, eine Preview zu einem Early Access-Spiel. Und da ist es vielleicht auch mal gut, das drauf zu zeigen, was vielleicht noch fehlt oder was wir uns noch vorstellen können. Eine Sache, wenn wir jetzt gerade schon beim Kampf sind, die will ich auf jeden Fall nämlich benennen. Das ist an der Stelle, mir fehlt irgendwie ein Anführer. Also mir fehlt irgendeiner, der das Sagen hat, aber also da wird ja auch in der Stadt gerade jemand gewesen sein, der die mitnimmt. Ja,
Hauptmann der Wache so, oder
ein, ja, genau.
Ja, stimmt, ja, das fehlt mir auch noch. Das ist ein guter Punkt, ne? Dass da irgendwie eine zu führende Person ist, ne? Die da befiehlt.
Ja, genau. Weil die rennen jetzt halt einfach selbstständig, rennen da die Zivilisten dann los und ziehen dann in die Schlacht. Und wenn wir dann irgendwann wieder in unserem eigenen Territorium sind mit unserer Einheit und wir die Einheit dann auflösen, damit die Leute wieder zur Arbeit gehen, dann verschwinden einfach die Waffen von denen. Also ihr habt die gerade an die Grenze von eurem Territorium gebracht und wenn die vorher nach Hause gerannt sind, um sich die Waffen zu holen, rennen sie dieses Mal nicht nach Hause, sondern ihr drückt auf Auflösen und Schild und Schwert sind weg und die gehen wieder ihrer ganz normalen Dinge nach. Das ist jetzt Kleinigkeit ist es jetzt nur, die ich da anmerke an dem Punkt. Aber wenn schon dieses, ich laufe nach Hause und hole meine Waffe, dann lasst die auch gerne nach Hause laufen, um ihre Waffe wieder abzulegen. Weil sonst wirkt das irgendwie so ein bisschen, ja.
Ja, es ist noch nicht ganz stringent, sage ich
ganz
mal.
Ne? Durch.
Das ist dann so ein bisschen, reißt dann aus der Immersion raus. Also ich habe auch, was das angeht, würde ich auch sagen, das ist eher ein bisschen schwierig, ne? Dass die dann einfach sich auflösen, die Waffen verschwinden. Das wäre dann schöner, wenn sie die Waffen dann wieder nach Hause bringen oder dann halt zurückmarschieren. Auch wenn das dann halt, sage ich mal, auch die Wirtschaft anschädigt, weil sie halt länger brauchen, um nach Hause zu kommen. Ist aber für mich vollkommen fein, weil das ist halt auch dann wirklich die Zeit, ne? Man kann nur dann Krieg führen, wenn die Wirtschaft gut läuft, wenn man auch sich, sage ich mal, die Entbehrung von Leben und Zeit leisten kann. Ne? Wenn jetzt gerade Herbst ist, der Winter steht ein, die Felder sind bestellt, aber noch nicht geerntet und man geht jetzt auf einen Kriegszug und die ganze Ernte, sage ich mal, ist in Gefahr, dann ist das natürlich, dann kann das diesem Spiel nochmal einen ganz anderen Reiz geben. Ne? Das ist halt, dass man im Herbst halt wirklich verwundbarer ist für einen Angriff. Und Stand jetzt ist es, glaube ich, so, dass die Pflanzen, wenn sie überwintern, nicht kaputt gehen auf den Feldern, dass sie einfach abgeerntet werden. Zumindest habe ich das nicht beobachtet bis jetzt. Und da werde ich jetzt zum Beispiel, das sind so Sachen, die ich halt ganz schön finden würde. Ne? Zum Beispiel, ja, wenn Pflanzen nicht geerntet wurden im Feld, dann werden sie im Winter halt durch den Frost zerstört zum Beispiel. Dass man da einfach so einen zeitlichen Druck hat und so weiter.
Ich glaube, das ist aber schon,
ist das so?
Wenn ich das jetzt richtig... Also auf jeden Fall gehen die durch Regen bei mir kaputt. Durch starken Regen
gehen die
während der Ernte schon weiter, kaputt. Ne? Genau. Ich glaube, deswegen ist das auch im Winter so. Aber ich muss da jetzt nochmal genau drauf achten.
Ja, es kann auch sein, dass bei mir der Fall ist, dass die Pflanzen wachsen im Winter, aber dann den Wachstum einstellen, weil es halt gefroren ist. Und im Frühjahr wachsen sie dann weiter. Ja. So, sie sind noch nicht ausgewachsen, die Pflanzen. Und da bin ich mir auch so ein bisschen so, weiß ich nicht, ich kenne mich jetzt mit Landwirtschaft nicht so super aus. Aber ich meine, dass es im Winter keine Roggenpflanzen gibt oder irgendwelche Weizenpflanzen gibt, die den Winter überstehen würden, sondern dass sie eher im Boden sind und dann nach dem Winter quasi, also im Frühjahr dann austreiben. Aber also so Kleinigkeiten.
Was würdest du denn bislang am meisten kritisieren an Manalords, mal abseits davon?
Am meisten kritisieren?
Puh. Oder was stört dich am meisten vielleicht?
Ab und zu gibt es so kleine Grafikbugs und so weiter, das sind so Kleinigkeiten. So ein paar, Fehler in der Logik sind mir manchmal aufgefallen, ne? Wie zum Beispiel, dass der Imker auch im Winter noch Honig produziert. Solche Geschichten. Aber im Groben und Ganzen müsste ich jetzt wirklich lange überlegen, was mich an dem Spiel wirklich am meisten stört. Das Pacing ist super für einen Anfänger, weil man halt durch diesen Ochsen halt so ausgebremst wird am Anfang. Das heißt, man kann sich nicht so krass übernehmen, im geringen Maße zumindest. Aber es ist auch gewöhnungsbedürftig, so. Aber im Groben und Ganzen ist es jetzt bei mir eher so, dass ich eigentlich von dem Spiel bisher keine super großen Dinge, außer ich habe was vergessen. Was ist bei dir so der Fall?
Ich würde sagen, in manchen Bereichen die Lesbarkeit. Weil es ist halt immer noch, und das ist ja auch die Devise der Entwickler gewesen, es ist halt immer noch ein Spiel. Und natürlich haben wir dann den Gottblick, sage ich einfach mal, auf das Ganze. Und was ich zum Beispiel gerne nachvollziehen würde, ist, bis zu welchem Bereich so ein Markt effektiv zum Beispiel gilt, bis wann der wohin was liefert, weil ich habe ein paar Häuser ein bisschen weiter außen stehen und die werden nicht richtig versorgt. Ich weiß, dass es das Overlay da drin gibt, mit dem ich dann angucken kann, welche Häuser da zum Beispiel von betroffen sind. Dass solche Sachen zum Beispiel mit dazu gepackt werden. Oder auch, dass ich eine Liste habe, in der ich mir alle Gebäude einmal anzeigen lassen kann, damit ich da schnell auf einen Blick direkt sehe, fehlen jetzt Familien. Statistiken würde ich gerne da drin haben, Produktionsstatistiken. Das ist halt so ein bisschen bei mir der Aufbauspieler, der dann sagt, okay, ja, Authentizität ist natürlich wichtig und auch dieses Beobachten des ganzen Spiels. Aber da kommt dann auch so ein bisschen, ich habe ja keine Min-Max-Attitüde, ja, so wie du, aber ich habe ja diese Aufbau-Logistiker-Attitüde dann, wie bei so einem Anno dabei, dass man das vielleicht noch ein bisschen anschauen könnte. Also das fände ich noch cool. Das
ja, so Statistik wäre und noch so weiter, Ergänzung. Ein bisschen mehr Übersicht. Also ich habe auch mal meine Familien verloren, wo ich dann irgendwann, da hatte ich dann nicht mehr 5 Familien, sondern habe ich irgendwie 12 oder 13 Familien gehabt. Und dann war ich am Überlegen, Mist, wo sind denn meine Familien jetzt alle hin? Also habe ich dann alle Produktionsketten durchsucht und geguckt, wo sind die denn hin? Mir fehlen welche, das kann doch nicht sein. Wo sind die denn hin? Wo arbeiten die? Und bis ich dann irgendwann gemerkt habe, das sind 4 Familien, die jetzt alle in den neuen Handwerkerberufen arbeiten und deswegen mir nicht mehr bei der normalen Produktion zur Verfügung stehen. Und ich dachte, da sind sie abgeblieben. Die arbeiten jetzt zu Hause. Stimmt, da war ja was. Ja, solche Sachen zum Beispiel, dass man nicht genau nachvollziehen kann, wo arbeiten jetzt eigentlich wie viele, ne? Und wo sind die eigentlich gerade?
Es gibt eine Sache, um die ich mir Sorgen mache. Und das ist eigentlich etwas, was uns, also euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, als auch uns beiden, total egal sein könnte. Trotzdem mache ich mir davor Sorge. Und zwar, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, ohne dass du mir jetzt den Kopf dafür abhaken möchtest. Aber du weißt ja, ich denke ja auch positiv von dem Spiel. Ich habe auch Spaß mit dem Spiel und es macht mir viel Spaß. Aber, mal abseits von der realistischen Grafik, also diese wunderschöne Grafik, und diesem Ansatz des Authentizitätsmodells, so nenne ich es jetzt mal, macht dieses Spiel ja nicht viel anders oder neu, was andere Aufbauspiele schon gemacht haben. Also verstehst du diese rudimentäre Grafik, diese rudimentäre Kritik, die ich da darunter bringe? Jetzt haben wir ja intensiv darüber gesprochen und wir haben die Vorteile herausgestellt, zum Beispiel auch die Logistik, die im Hintergrund steht, der Warenkreislauf, dass Personen rausgenommen werden aus der Wirtschaft und dann kämpfen müssen. Was alles positiv ist. Und ich möchte nochmal betonen, dass ich das sehr positiv sehe. Aber wenn es den Massenmarkt trifft, weiß ich nicht, ob die das positiv sehen oder beziehungsweise herauskristallisieren können. Und mache mir deswegen Gedanken, dass hinterher dann nicht auf einmal diese typischen Steam-Rezensionen zum Beispiel kommen und sagen, ja, also für den Hype, da ist es jetzt aber auch nichts, was das Rad neu erfindet. Schöne Grafik hin und her, ja toll, aber die Access ist ja kaum was drin und dann habe ich nur eine tolle Grafik und das passt. Ja, nee, das ist mir jetzt irgendwie zu wenig, spiele ich lieber Foundation. Sowas ungefähr.
Ja, kann ich verstehen.
Dass das hinterherkommt.
Aber ich glaube, das, was Manalords, sag ich mal, ja, besser macht, ist, dass die etablierten Mechaniken, die Manalords hat, es besser macht. Also, um das mal zu sagen, bei Foundation gibt man schon sehr viel Kontrolle ab, ne, wenn man Gebiete baut und so weiter. Hier hat man immer noch ein sehr gutes Balance zwischen Kontrolle und Willkür des Spiels, so ein bisschen. Also die geistige Freiheit, sag ich mal, des Spiels wird aber in einer gewissen Kontrolle dem Spieler übergeben. Es gibt, glaube ich, es ist so ein sehr guter Mix. Also, am besten kann man es, glaube ich, bei den Häusern sehen. Wir können die Gebiete oder auch die Felder ganz genau einzeichnen, wo die Felder hin sollen. Manchmal stört mich zum Beispiel, ich habe gerade überlegt, was mich noch stört, ist, dass man zum Beispiel in Feldern nur 4 Eckpunkte setzen kann. Ich kann also keine 8-eckigen Felder machen oder sonst irgendetwas. Man kann ein bisschen cheaten, indem man einen Weg zeichnet, das Feld mit dem Weg quasi umrandet und dann das Feld in diesen Weg reinbaut. Dann passt es sich normalerweise immer den Wegpunkten alle an, mehr oder weniger. Also man könnte so ein bisschen mit Wegen quasi arbeiten und das als Begrenzung nehmen, dann in dem Weg quasi in diesen Konstrukt dann das Feld reinsetzen und dann den Weg wieder wegnehmen. Dann würde es funktionieren. Aber im Groben und Ganzen ist es eher so, dass mich so ein paar Sachen halt da so ein bisschen mehr Freiheit wäre ganz schön. Aber im Groben und Ganzen, glaube ich, macht Manalords es einfach besser. Also es sieht optisch gut aus, es spricht, es ist stimmig. Die Atmosphäre dieses Spiels ist meiner Ansicht nach extrem gut. Also auch ein Foundation hat eine gute Atmosphäre, aber so ein bisschen comicartig halt. Ein Fast Frontier hat auch eine sehr gute Atmosphäre, aber ist eher so ein, ja, Gebäudeblock setzen wie bei Anno gefühlt, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne, dass man auch wieder in einem Rastern arbeitet.
Ja, genau.
Ja, und hier ist es halt Freiheit gepaart mit Kontrolle, gepaart mit einem sehr stimmigen Bild. Also das, was Aufbau macht, man muss das Rad ja nicht neu erfinden, aber das, was Manalords halt zum Beispiel besser macht, ist einfach so dieses Gespür für ein stimmiges Aufbaustrategiespiel zu sorgen, was nicht nur gut aussieht, sondern was auch gut funktioniert und was viel kann. So, also in vielen, vielen Bereichen überdurchschnittlich gut zu performen.
Ja, aber wenn wir jetzt mal Titel der letzten Folge sind, da haben wir über den Hype gesprochen, ob der Hype hilfreich oder schädlich ist. Du hast ja gerade gesagt, dass er daher hilfreich ist.
Ja, ich glaube, er hilfreich.
Ich würde, glaube ich, trotzdem, da er, da müssen wir dann in der nächsten, nee, in der übernächsten Folge müssen wir da mal anschauen, müssen wir da kurz mal drüber sprechen zum Anfang. Ich glaube, dass der eher schädlich sein wird, weil er halt wirklich diese, er spricht, meiner Meinung nach, ist das ein Spiel, das viele ansprechen könnte auf dem ersten Blick, weil halt cool, tolle Grafik und ähnliches, aber im Kern dann hinterher trotzdem eine bestimmte Zielgruppe hat, die dieses Spiel auch wunderbar feiern wird, wir beide zum Beispiel. Mhm. Aber dann kommt hier Heinmück XY an und sagt, ich hab doch Father's Frontier und dann habe ich mir ja schon geholt für ein 20, im Sale für 5 Euro geschossen oder was. Hier, dafür das Spiel will ich auch nur 5er geben. Und ja, natürlich sind das hier jetzt kleine Extrembeispiele an der Stelle. Aber wenn die sich addieren und wir auch mal von Kommentaren weggehen und dann hinterher wirklich dann dieses schlechte Bild dann liefern könnten auf Steam, das würde mir ein bisschen wehtun. Im Herzen, auch aufgrund dessen, wie viel Herzblut da reingeflossen ist, 7 Jahre an Arbeit, die da reingeflossen sind. Aber es macht halt jetzt im ersten Blick trotzdem erstmal sehr viele Mechaniken, die es zusammenpackt, nichts Neues findet, aber eine interessante Kombination aus dem Ganzen herausholt.
Ja, also ich glaube, nichts Neues finden würde ich auch nicht sagen. Ich glaube, also man muss halt schon sagen, dass Manlords halt auch schon länger als nur 1,5 Jahre in Entwicklung ist. Ne? Also vor 1,5 Jahren haben wir eine Demo gehabt, die auf einen ähnlichen Stand war. Und,
ja, 7 Jahre ist das jetzt her.
Ja, genau. Das heißt, ich glaube, die Sachen, die Manlords so, oder die Ideen, die der Entwickler von Manlords hatte, waren teilweise schon revolutionär für seine Zeit. Wenn er natürlich ein größeres Team und mehr Geld im Hintergrund hätte, dann könnte man sagen, ja, dann wird das Spiel niemals so aussehen, wie es jetzt aussieht, weil halt ein Entwickler immer mehr eigene Ideen besser verwirklichen kann und halt nicht auf große Unternehmen angewiesen ist und. Aber wenn er halt mehr Möglichkeiten gehabt hätte, dann wäre das Spiel auch schon früher raus gewesen. Und vielleicht auch umfangreicher, wie es jetzt schon sein wird. Aber ich glaube, der Weg, der Manlords oder den der Manlords gegangen ist, oder mit dem Manlords gerade geht, ist für das Spiel schon der richtige. Und ich glaube, vor allem dieser Nimbus, ja, das hat ein Mann entworfen, das entwaffnet gefühlt jede Kritik. Ne? Also da ist so, da kann jeder Kritiker sich hinstellen und nachher, da können die alle Fürsprecher immer sagen, ja, das hat aber nur einer entworfen. Und das quasi da damit, verdammt man quasi 90% der Kritiker schon wieder zum Stillschweigen. Obwohl das Spiel natürlich auch nicht kritikfrei ist. Ne? Also man kann dann dem Spiel...
Ja, du weißt doch, dass es die Leute nicht interessiert, dass er nur ein einziger Entwickler bei ist. Sagen die, ist mir doch scheißegal.
Weiß ich nicht. Also das ist dann schon so respektabel. Also ich würde sagen, dass das schon den einen oder anderen vielleicht auch davon abstreckt, halt zu hart mit dem Spiel ins Gericht zu gehen. Wobei ich gar nicht mal so die Gefahr sehe unbedingt. Sie besteht immer, ne, dass so ein Hype dann vielleicht bei den einen oder anderen vielleicht doch zu hoch gehypt wurde und das dann nicht das hält. Aber das, was, also ich war schon gehypt von dem Spiel und ich war mega nervös, als ich da reingeguckt hatte. Ich hatte so inständig, als das installiert wurde, habe ich gesagt, bitte sei gut, bitte, bitte sei gut. Bitte hab ein gutes Spiel und bitte sei es ein ähnliches Gefühl wie in der Demo. Nur halt noch mehr und zeig mir, dass es halt noch mehr möglich ist. Und ich glaube, das, was wir im Spiel sehen, wir haben ein Skillsystem, wir haben Gesetze, die wir veranlassen können, wir haben noch Bereiche, die mehr oder weniger ausgegraut sind, die halt noch nicht so wirklich bearbeitet sind, weil halt einfach noch nicht die Zeit da war. Das Spiel hat noch sehr viel, ich glaube, das wird mehr als ein Jahr im Early Access sein. Und das hat noch einen langen Weg zu gehen, bis es irgendwann fertig sein wird. Aber es heißt nicht, dass dieser lange Weg ein steiniger wird, sondern ich glaube eher, dass dieser lange Weg viel Spaß machen wird. Immer wieder mit neuen Patches, neue Inhalte zu entdecken, natürlich auch Bugs zu reporten und an dem Spiel mitzuhelfen. Aber ich glaube, dass dieser Release dem Spiel zur rechten Zeit kommt. Und ich glaube, der Inhalt reicht aus, auf jeden Fall, um mindestens 100 Stunden Spielspaß zu haben. Und wenn man mal die ganze Karte vollbauen will, ich glaube, dann ist man locker bei 200-300 Stunden. Wenn man so in jedem Gebiet ein Dorf gebaut haben möchte, dann hier ein funktionierendes Warensystem und so weiter. Also ich glaube, da hat man schon viel Spaß mit, glaube ich.
Wir können ja mal eine Schätzung jetzt eingeben, 2 Wochen vor Release. Einmal das, was du dir wünschst, wo Manlords bei, wir bleiben mal bei Steam-Rezensionen. Einmal die Rezension, die du dir wünschst für Manlords oder die du realistisch geben würdest. Und einmal die Rezension, die du vermutest, die in der Realität dabei rauskommen wird. Also, dass du zum Beispiel sagst, äußerst positiv, in der Realität wird es bei, weiß nicht, größtenteils negativ sein, sowas halt.
Ja, ich mache es mal mit Prozente, glaube ich. Also, wir haben ja äußerst positiv, kann ich schon mal sagen, ist mein Wunsch. Und da wünsche ich mir eigentlich Prozente von 95, also bis zu 95% und irgendwas über, ja, eigentlich über 85, eigentlich schon über 90. Ich sag mal, ich wünsche mir 90-95% positive Reviews. Das ist mein Wunsch. Aber ich glaube, dass das Spiel eher positive Reviews von 75-85 bekommt. Oder 80 bis 85. So.
Ich würde es gerne im momentanen Stadium, ich rede mal vom momentanen Stadium, würde ich es bei sehr positiv sehen. Also das wäre noch unter 95%. Mhm. Ich würde dem Spiel jetzt momentan so eine, lass mich mal überlegen, im momentanen Stadium würde ich dem so eine 88% geben. Ja, 89%. Ja, da ungefähr würde ich es jetzt gerade einordnen, weil es halt schon in Betrachtung dessen, dass es ein Early Access-Spiel ist. Das kann natürlich eine Abwertung oder Aufwertung dann geben, wenn es weiterentwickelt wird. In der Realität würde ich sagen, es wird bei, jetzt hat es einen großen Hype, äußerst positiv, größtenteils positiv enden.
Das heißt, in Prozente über 70%.
Prozente sind so 65-75% müsste es ungefähr sein.
Ja, ich glaube, ich bin 10% höher, würde ich das schätzen. Aber wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt, ne? Wie das die große Masse.
Ja, ich bin auch gespannt darauf. Ich meine, das ist ja cool, dann können jetzt auch die Zuhörerinnen und Zuhörer dann in 2 Wochen vergleichen. Hat einer von denen recht gehabt oder haben die komplett Lack gesoffen? Das Spiel ist ganz furchtbar und interessiert gar keinen.
Ja, ich hoffe, dass das nie wieder passiert, dass wir ein Release so verchecken. aber ja, also im Groben und Ganzen zu Mandalorians, ich hab mich sehr darauf gefreut. Ich war super nervös, als ich die Nachricht gekriegt habe, dass wir das Spiel kriegen. Beziehungsweise jetzt schon kriegen. Ich habe damit erst in einer Woche frühestens gerechnet oder eher in 10 Tagen. Also circa eine Woche vor Release oder ein paar Tage vor Release. Dass wir jetzt schon die Möglichkeit haben, das zu testen und zu spielen und da reinzuschauen. Und sogar ab heute, also dann, wenn ihr es hört, Freitag quasi, die Möglichkeit haben, euch das auch zu zeigen, ist natürlich für mich, das wirft meinen gesamten Contentplan für die nächsten Wochen vollkommen über den Haufen. Also bin ich ganz ehrlich, für mich gibt es jetzt nur noch Mandalorians. Im Privaten ist das erste Mal, dass ich wirklich längere Zeit privat gezockt habe. Wenn ich streamen könnte, würde ich das streamen direkt, aber ich wollte es halt privat zocken. Deswegen, also ich, mich hat's gehuckt, ich bin schwer zufrieden und ich bin happy, dass es da ist. So. Und dass es ein gutes Kampfsystem hat. So. Da bin ich super happy drüber. Ein weiterer Bereich, den es gemeistert hat oder annähernd gemeistert hat.
Vielleicht noch mal zum Abschluss ganz kurz einmal angerissen, Performance. Wie ist das bei dir so?
Ich habe halt einen recht leistungsstarken PC. Ich glaube, deiner ist aber noch besser. Die Performance ist ohne Tadel. So, ne? Wenn man jetzt nicht mit 300 FPS spielen möchte und die Grafikkarte bis in den Jordan jagen möchte. Ich glaube, ich habe es auf 60 FPS begrenzt. Ich glaube, auch auf 120 FPS wird es noch gut laufen. Ab und zu rauscht die Grafikkarte auch schon mal hoch. Dann, wenn irgendwie groß gerade Schneeschmelze ist oder die Wettblätter sich alle verfärben, die Sonne auf und ab aufgeht oder sowas und die Schatten sich groß verändern, dann kann das auch mal sein, dass die Grafikauslastung mal schnell auf die 80-85% hochgeht. Also das darf man nicht unterschätzen. Aber meiner Ansicht nach würde ich sagen, wenn die noch ein bisschen an Performance ranschrauben, ist das schon ein gutes Gefühl eigentlich. Ja.
Mhm. Ich habe tatsächlich gar keine Performance-Probleme. Du hast ja schon gesagt, ich habe hier einen High-End-Rechner stehen. Ja, 4090
hast du drin und einen guten Prozessor und so weiter.
Ja. Also deswegen kann man das bei mir mal schwierig sehen. Das Einzige, was mich aufgeregt hat, ist, wenn automatisches Speichern kommt und du genau in dem Moment die Kamera bewegst, endet die Kamera irgendwo im Nirvana, wenn das automatische Speichern vorbei ist. Das ist mega nervig. Also da musst du erstmal. Ja, ist zwar nur so ein kleiner Punkt, ne? Nitty-Gritty, so heißt das. Nitty-Gritty-Punkt, aber da sollten sie nochmal kurz drüber. Aber sonst ist es wirklich performance-technisch super.
Ich habe bis jetzt auch nur einen größeren Bug gehabt, also der mechanischer Natur ist und nicht optischer. Ich habe so ein paar Visual Bugs gehabt, dass der Schnee mal ein bisschen geflickert hat an einer Stelle. Dass da so ein Kästchen drunter lag oder so. Oder dass ein Baum, der umgekippt ist, so einen Kasten unten dran hatte als Wurzelwerk oder so. So ein kleiner Fehler einfach nur. Alles verkraftbar. Aber eine Sache hat mich gestört, und zwar, wenn man eine neue Kampagne startet und dann auf den höchsten Schwierigkeitsgrad stellt und ohne Waffenlieferung spielt, dann stürzt das Spiel ab, tatsächlich, nach 30 Sekunden. Und man kann es halt nicht spielen, es stürzt immer nach 30 Sekunden ab und gibt immer wieder denselben Fehler raus. Ja, das
ist der Anti-Min-Max.
Ja, also ich muss leider mit Waffen spielen, leider. Also wir werden sie quasi gezwungen, dass ich sie bekomme. um mich zu verteidigen. Aber ja, im Groben und Ganzen, sag ich mal, ist das jetzt auch nur ein kleines Ding. Das geben wir weiter an den Entwickler. Entweder er schafft das bis zum Release zu fixen, hoffentlich. Oder man nimmt die Funktion der Waffenlieferung an oder aus erstmal raus und sagt halt, okay, bevor jetzt dauerhaft hier die Abstütze reinkommen und jeder dann nachher sagt, das Spiel stützt immer ab bei mir, dann nimmt man die Funktion erstmal raus, das einzustellen. Man bekommt immer die Waffenlieferung.
Oder lässt sie einfach drin.
Ja, und lässt die erstmal drin und die Einstellungsmöglichkeit wird dann irgendwann anders angenommen. Ne? Also das ist so ein Fehler, sag ich mal, den kann man verschmerzen. Ne? Das sind ja 20 Speere und 20 Schilde, die man kriegt. Ja, damit gewinnst du auch keinen, also damit gewinnst du kein Turnier oder irgendwas, ne? Oder kein Gebiet.
Eben. Was dafür kein Fehler für euch ist, falls ihr irgendwelche Flachwitze habt oder ähnliches, könnt ihr die gerne unten drunter packen. Oder ihr könnt auch gerne sagen, was ihr von dem Spiel vielleicht bislang, was ihr davon haltet, was wir gesagt haben, was ihr bislang gesehen habt, wie sehr ihr euch freut, könnt ihr uns auch ebenfalls in die Kommentare reinpacken. Würden wir uns sehr drüber freuen, wie euch diese Folge gefallen hat. Und ich glaube, sonst haben wir erstmal jetzt das Wichtigste besprochen im Vorfeld. Ne? Den Rest kann man bei uns auf Twitch und YouTube sehen.
Ja,
Max.
Im Groben und Ganzen freuen wir uns, wenn ihr auf Twitch und YouTube vorbeischaut und da mal reinschaut, was wir so aus dem Spiel alles rausholen. Jetzt haben wir noch ein paar Tage. Ich denke, sobald es dann an den Freitag geht, werden wir beide weit in den zweistelligen Bereich sein und auch schon noch mal die ein oder andere zehnte Stunde da reingesetzt haben. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass ich nicht unter 30 Stunden am Freitag den Streamer machen werde. Das wird hart.
Ich bin mal gespannt. Ich muss ihn auskurieren. Das ist das Wichtigste erstmal.
Ja, wir wollten gerade sagen, ne? Also pass mit deiner Gesundheit auf, mein Lieber. Wir wollen dich ja weiter hier genießen.
Passt ihr auf, dass ihr nächste Woche nicht die Folge verpasst. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.
Mach's gut. Tschüss.